Beten schlicht und ergreifend. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, was Ihnen, was euch gerade so durch den Kopf geht, was Sie gerade denken und fühlen, wenn Sie so diesen Titel hören. Beten schlicht und ergreifend. Ich habe viele Andachten und auch Predigten gehört und die hatten meist folgendes Muster. Beten ist wichtig. Beten hat mit Gott zu tun, Gott ist wichtig. Und dann kommt so die Reaktion, ja, stimmt, und eigentlich müsste man mehr beten. Ich müsste mehr beten. Und was passiert dann? Dann habe ich ein sauschlechtes Gefühl. Und ich provoziere jetzt mal und sage heute Morgen, ich möchte nicht, dass du mehr betest. Ich möchte nicht, dass du mehr betest. Und ich glaube, dass Gott das auch nicht so möchte, dass wir jeden Tag immer mehr beten und zum guten Schluss nur noch beten. Nach dem Motto, wer wird Weltmeister im Beten? Ja, wer bekommt die goldene Plakette wie bei McDonald's? Wer ist der Beter des Monats? Ja, wer ist der Beter des Jahres und so weiter? Applaus großer Orden. Und ich sage das mal so offen, weil ich das selbst nicht mehr so hören kann. Es geht nicht um ein, wir müssen mehr beten, sondern um das einfache Beten. Das einfache Beten als Lebenselixier. Es geht um einen Lebensraum. Beten macht mein Leben reich. Es geht um das einfache, schlichte Gebet, welches mich begleitet, mich bewegt, welches mich ergreift. Das ist meine Hauptthese heute Morgen. Wir haben alle irgendeinen Bezug zum Beten. Wenn wir das mal so überlegen, wir beten mal mehr, mal weniger. Wir beten spontan, vielleicht auch routiniert. Wir beten vielleicht an besonderen Orten, mit Hilfe besonderer Formen. Wir beten vielleicht auch schon mal gut vorbereitet, weil wir in irgendeiner Aufgabe öffentlich gefordert sind. Wir beten vielleicht enthusiastisch, begeistert, weil irgendetwas richtig super gelaufen ist. Und wir beten vielleicht auch weinend, weil uns wieder mal eine unfassbar, nicht verstehbar leidvolle Nachricht erreicht, wo wir sagen, das gibt's doch gar nicht, das ist ja furchtbar. Ich möchte heute Morgen deine Gebetskultur anregen und ich lade dich ein, heute Morgen, aber auch darüber hinaus hier bei diesem Jahresthema, irgendetwas neu für dich zu entdecken in diesem Lebensraum des einfachen, schlichten Gebetes. Und ich habe zwei Impulse heute vorbereitet. Ich werde einen grundsätzlichen Gedanken weitergeben und dann einen von 6 Perspektiven, die wir auch in diesem Buch entfaltet haben, und werde dort eine Perspektive mal aufgreifen, die mich besonders gerade beschäftigt und die mich persönlich herausfordert, etwas neu zu lernen, neu aufzugreifen. Zunächst der grundsätzliche Gedanke. Wenn ich über das Beten nachdenke, dann geht das gar nicht anders, als dass ich auch über Gott nachdenke. Beten hat mit Gott selbst zu tun. Ich lese eine Passage aus Psalm 139, die Psalmen, das sind Gebete. In den Psalmen haben Beter mit Gott gesprochen. Sie haben sich in der Gegenwart Gottes bewegt und auch über das Beten selbst nachgedacht. Zitat David, steige ich hinauf in den Himmel, du bist da. Also der Beter spricht über sich und über Gott. Steige ich hinauf in den Himmel, du bist da. Verstecke ich mich in der Totenwelt, dort bist du auch. Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt, auch dort wird deine Hand nach mir greifen, auch dort lässt du mich nicht los. Psalm 139. Und wir verstehen diese Gebetsaussagen auf dem Hintergrund heidnischer Göttervorstellungen. Götter sind bei den Ägyptern damals für einen bestimmten geografischen Bereich zuständig, für bestimmte Städte, für bestimmte Regionen. Der Ptah, der hatte so einen Löwenkopf, der war zum Beispiel Gott in den Städten Theben und Abydos. Der krokodilgestaltige Sobek war für Esna und Komombo zuständig. Amon, der Kriegsgott mit 2 Federn, war Gott für Memphis. Und der falkenköpfige Mond wiederum, der war Gott von Karnak. David glaubt und betet im Gegensatz zu diesen Vorstellungen, dass Gott allgegenwärtig ist. Gott ist bei mir, ganz gleich, wo ich bin. Er ist an jedem Ort, ist er bei mir. Im Himmel, in der Totenwelt, am Ende des Meeres. Und das heißt für uns heute Morgen, Gott ist jetzt hier in diesem Gemeindehaus, er ist jetzt hier. Er ist jetzt hier an diesem Ort. Und wenn ich dieses Haus verlasse, bleibt Gott bei mir. Und wenn ich aus Extertal rausfahre, Gott ist Gott. Wenn ich nach Bahntrupp komme oder Hameln, ja, auch da ist Gott. Hannover, Berlin, am Nordpol. Also ich fahre nicht in das Gebiet eines anderen Gottes. Gott ist hier, aber Gott ist auch überall woanders. Er ist nicht geografisch festgelegt. Es ist also auch nicht so, dass Gott gerade in Paris ist oder in Berlin und Hannover und deshalb ist er jetzt noch nicht hier, er kommt dann irgendwann. Nein. Das andere bei den Ägyptern, da gibt es den Sonnengott, der jeden Morgen neu geboren wird. Dieser Sonnengott, er überquert den Himmel in einem Sonnenboot, dann altert er während des Tages, er stirbt abends. Und dann während der Nacht reist dieser Sonnengott in einem Zyklus der Wiedergeburt durch die Unterwelt. Und am nächsten Morgen, wenn der Sonnengott aus der Nacht auftaucht, dann jubelt die gesamte Schöpfung. Der König jubelt, die Tiere jubeln, sie jubeln. Unsere Sonne, unser Gott ist wieder da. Aber der Sonnengott, der ist eben nachts nicht da. Nachts ist er nicht da. Da gibt's eine Pause. Also da ist der unterwegs, der Sonnengott. Der wird wiedergeboren. Und der kommt erst wieder am nächsten Morgen. Das sind so heidnische Vorstellungen. Gott sei nicht überall, sondern nur an bestimmten Orten anzutreffen. Also ich fahre auch irgendwo hin, um Gott zu treffen. Und es gäbe auch besondere Orte, wo Gott mehr zu finden sein sei, wo Gott mehr zu finden sei, das ist auch heidnisch. Und dann eben die andere Vorstellung, ich müsse auf besondere Gelegenheiten warten, bis Gott wieder auftaucht. Heute Nacht ist er nicht da, aber morgen früh, da ist er dann wieder erreichbar, da ist die Hotline dann wieder besetzt. Also ich singe das Lied auch gerne und wir können dann auch weiter singen. Schadet auch nicht, aber wenn man mal drauf hört, der Text ist schon auch schwierig. Bei dem Lied, es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, da würde ich jetzt mal sagen, da gibt's nichts zu warten. Und da liegt auch keine Kraft drin in dem Warten, weil Gott ist schon da. Und Gott hat Kraft, hier und jetzt. David glaubt und betet, Gott ist an jedem Ort, er ist jetzt hier. Gott ist zu jeder Zeit da, er ist jetzt da. Gott ist Gott im Hier und Jetzt. Steige ich hinauf in den Himmel, du bist da. Verstecke ich mich in der Totenwelt, dort bist du auch. Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt, auch dort wird deine Hand nach mir greifen, auch dort lässt du mich nicht los. Es gibt keinen Ort und keine Zeit, die mich von Gott trennt. Gott ist allgegenwärtig da. Bei Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, am hellen Tag, in der dunklen Nacht. Gott ist immer da. Er ist immer bei mir. An jedem Ort. Hier, jetzt. Das ist unglaublich. Das ist unfassbar. Das ist die Mitte des Gebets, der Kern. Ich habe mal eine Konferenz besucht und der damalige amerikanische Präsident hat auf dieser Konferenz gesprochen. Ihr könnt euch das vielleicht vorstellen, wir waren alle ganz aufgeregt. Das ist besonders. Ja, der Präsident kommt gleich. Ja, er kommt hierher, gleich ist er da. So. Und dann gab's diese Ankündigung wie im Film, Ladies and Gentlemen, the President of the United States. Und dann sind wir alle aufgestanden. Hey, Gott ist da. Gott ist hier heute Morgen. Er ist hier in unserer Mitte. Hier an diesem Ort. und das zu jeder Zeit. Und wenn du nachher nach Hause kommst, wenn du morgen zur Arbeit gehst, zum Einkaufen fährst, Gott ist da. Wenn du ein schwieriges Gespräch vor dir hast mit einem Arbeitskollegen, du klopfst irgendwie an die Tür, Gott ist bei dir. Er geht mit dir hinein ins Büro. Wenn du ins Krankenhaus gehst, Gott ist bei dir. Wenn du nachts 3:30 aufwachst, Gott ist da. Im Hier und Jetzt. Und Gott ist der in Jesus zugewandte Gott. Er ist der liebende Gott, der Versöhner, der Freund, der Heiler, der Möglicher, der Retter. Gott ist der barmherzige Gott, unser Schöpfer, der uns liebt. Gott ist ein so unbeschreiblich wunderbarer Gott. Im Hier und Jetzt allgegenwärtig. Und deshalb passt das überhaupt nicht, wenn wir sagen, wir müssen alle mehr beten. Darum geht es überhaupt nicht. Das Gebet ist eine Einladung. Ich mache mir die Gegenwart Gottes bewusst. Ich lebe in der Gegenwart Gottes. Vater, du bist jetzt hier. Schön, gut, dass du jetzt da bist. Danke. Ich gehe ab und zu spazieren, habe ich gerade schon mal angedeutet. Und ich habe so manche Sitzungswochen, wo ich dann kaum rauskomme. Und dann gehe ich eben los, vielleicht so eine Stunde oder was. Für mich war das bis zuletzt immer ein Spaziergang eben. Ich gehe spazieren. Inzwischen ist das mehr für mich, obwohl sich eigentlich gar nichts verändert hat. Also ich denke nach, ich ärgere mich über irgendetwas, ich plane etwas, ich staune über etwas, was ich sehe. Irgendwann rede ich auch, manchmal auch laut. All das zusammen ist für mich inzwischen das Sein in der Gegenwart Gottes. Eine Form von Beten. Ganz schlicht. Hey, spazieren gehen. Ganz schlicht. Und doch immer wieder ergreifend, ermutigend und stärkend. Gott ist da, hier und jetzt, immer und überall. Das ist so mein grundlegender Gedanke. Heute Morgen, ich glaube, so eine Grundmelodie, um auch dieses Thema zu entdecken. Beten schlicht und ergreifend. Und wenn du magst, achte mal neu darauf, wo Gott dir nahe ist. Beim zweiten Impuls werden wir konkreter und ich greife mal so eine Perspektive auf, die wir bei der Vorbereitung mit diesem Thema uns beschäftigt haben. Und ich habe irgendwo den Zettel mit den 6, könnt ihr auch mal reingucken in so ein Buch. Zuversichtlich beten, gemeinsam beten, sehnsuchtsvoll beten, sinnlich beten und die Perspektive, die ich heute Morgen aufgreife, verantwortungsvoll beten. Also bei diesem Beten geht es darum, Verantwortung für die Welt zu übernehmen, die Welt auch mit und bei Gott zur Sprache zu bringen. Er ist ja der allgegenwärtige Gott. Also wenn Gott nicht nur hier Gott ist, sondern an jedem Ort, was sind dann seine Gedanken? Was ist das, was ihn bewegt und dann vielleicht auch uns bewegt? Und ich denke, wir tun uns schwer mit diesem Gedanken und auch mit dieser Perspektive. Ich habe versucht, einen Autor, einen Schreiber für dieses Thema zu finden. Jetzt, das war vor 2 Jahren. Die erste Anfrage ging an einen Mann aus der Wirtschaft, der auch international agiert. Nach 6-7 Wochen bekam ich die Absage. Die zweite Anfrage wurde zunächst positiv beantwortet. Ja, schreibe ich gern, so die erste Reaktion. 3 Wochen später die Rückmeldung. Ich finde doch keinen Zugang zu diesem Thema, verantwortungsvoll beten. Du findest sicher jemand anders. Klar, ja. 3. Anfrage war auch jemand, der schon mehrere Bücher verfasst hat, regelmäßig Christian Heute schreibe und so weiter. Ja, mache ich gerne, verantwortungsvoll beten, wichtiges Thema. 3 Tage später wieder die Absage. Zuletzt fiel mir Uwe Heimowski ein, der im Auftrag der Deutschen Evangelischen Allianz in Berlin politisch agiert. Und er hat dann in kurzer Zeit einen, wie ich finde, exzellenten Beitrag verfasst. Aber woran liegt das? Warum tun wir uns so schwer, die Welt, die Welt verantwortlich in den Blick zu nehmen. Und meine grundsätzliche Beobachtung dazu, wir sind so stark mit uns selbst beschäftigt, auch geistlich. Wir konzentrieren uns auf unsere persönliche Frömmigkeit. Wir sind mit unserer Familie beschäftigt, vielleicht noch mit der Nachbarschaft und dann das große Thema Gemeinde, sagen wir FEG Exertal oder so. Und dann kommt es dazu, dass wir an einem Sonntagmorgen uns in einem Gottesdienst treffen. Die Welt brennt, Kriege, Attentate, Unfälle, politische Krisen, aber kein Wort davon, wenn wir uns treffen in unserem Gottesdienst. Vielleicht gerade mal so ein halber Satz. Wenn wir in unseren FEGs zusammenkommen, sage ich mal so ein bisschen plakativ, Sonntagmorgen, Gottesdienst, ich genieße das, wirklich, auch heute Morgen. Es sind schöne, gute Gottesdienste. Aber ganz ehrlich, es geht dann, so meine Beobachtung, oft eine Stunde lang um uns. Ich, meine, mir, mich, wir vier. Gut, dass wir einander haben. Keiner ist nur immer schwach. Und dann danken wir für die Hilfe in der letzten Woche, für das Wort und die Bewahrung. Wir beten, dass es auch wieder eine neue, gute Woche gibt und so weiter. Das ist alles richtig, keine Frage. Aber es ist trotzdem auch irgendwo krank. Das ist nicht gesund. Und das sage ich auch mir. Dass wir so viel oder nur an uns selbst denken. Woran liegt das eigentlich? Ich habe dann mal ein bisschen nachgespürt. Ich habe zwei Erklärungsversuche. Das eine, wir sind traditionell durch die Zwei-Reiche-Lehre von Luther geprägt. Zwei Reiche. Da gibt es das Reich Gottes, das ist das eine Reich. Wer gehört zu diesem Reich? Zu diesem Reich gehören alle, nach Luther, alle rechtgläubigen Christen. Ja, also alle FEGler. Ja, klar. Ja, super. Genau. Und dann gibt's die Welt. Das ist das andere Reich. Ja. Und in dieser Welt, da sind wir keine Bürger. Da gehören wir eigentlich nicht dazu. Wie wird regiert? Im Reich Gottes braucht es kein Regiment, da braucht es keine Regierung. Die guten Werke geschehen automatisch aus Gnade durch den Glauben. Also auf Deutsch, bei uns läuft alles prima, ne? Läuft so. Und dann in der Welt, wie wird da regiert? Da gibt es die Obrigkeit und die Obrigkeit, die ist von Gott eingesetzt. Da sind wir ganz fein raus, ja. Also in der Welt, das macht Gott mit irgendwelchen ungläubigen Politikern, die sich da die Hände schmutzig machen. Mit der bösen Welt haben wir nichts zu tun. Zwei reiche Lehre. Und das andere, die zweite geistliche Strömung, die uns prägt, das ist der Pietismus. Im Ursprung ist der Pietismus eine super positive Reformbewegung aus dem 17. Jahrhundert. Es geht darum, persönlich zu glauben und eine persönliche Frömmigkeit zu gestalten. Christlicher Glaube heißt nicht nur an richtige Dogmen zu glauben, an irgendwelche theoretischen Wahrheiten, sondern unser Glaube wird praktisch, er wird persönlich, lebendig gelebt. Dem findet seinen Ausdruck auch in lebendigen Gemeinden. Wir haben als Bund Freie Evangelische Gemeinde ein großartiges Motto: Bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinden. Und das können wir auch. Das ist unser Ding. Ich selbst bin davon begeistert und setze mich Tag und Nacht mit unbegrenzter Leidenschaft genau dafür ein. Aber wenn das so alleine steht, dass wir da so unsere lebendigen Gemeinden bauen, unser Reich, dann ist die Welt draußen. Und das ist nicht gesund. Ich bin da wirklich unruhig. Und wo hören wir auf den Propheten Amos, der ruft, Amos 5, 21 bis 24, der Herr sagt, ich hasse eure Feste und kann eure Feiern nicht ausstehen. Eure Brandopfer und Speiseopfer sind mir zuwider, das gemästete Vieh, das ihr für das Opfermahl schlachtet, kann ich nicht mehr sehen. Hört auf mit dem Geplärr eurer Lieder, euer Hafengeklimper ist mir lästig. Sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt. Recht und Gerechtigkeit sollen das Land erfüllen wie ein Strom, der nie austrocknet. Kann es sein, dass es in Deutschland Unrecht gibt? Kann es sein, dass es in Deutschland Unrecht gibt? Gibt es vielleicht einen Auftrag für uns, dass wir uns einsetzen für Recht und Gerechtigkeit für die Menschen in unserem Land? Wo hören wir auf den Propheten Jeremia, der ruft, Jeremia 29, der Gott Israels, der Herrscher der Welt, Sagt zu allen, die ihr aus Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ, baut euch Häuser und richtet euch darin ein. Legt euch Gärten an, dann werdet ihr noch lange genug dort bleiben, um zu essen, was darin wächst. Heiratet und zeugt Kinder. Verheiratet eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen. Eure Zahl soll zunehmen und nicht abnehmen. Seid um das Wohl der Städte besorgt, in die ich euch verbannt habe, und betet für sie. Denn wenn es ihnen gut geht, dann geht es auch euch gut. Jeremia 29. Wie war die Situation? Das Volk war verschleppt aus Jerusalem nach Babylonien, Babylon, mitten hinein in das Zentrum der heidnischen Welt, also mitten hinein nach Babylon. Verschleppt mitten hinein in diese Welt, in dieses Reich. Und wie groß war die Sehnsucht natürlich, wieder zurück nach Jerusalem, zum Tempel. Die Sehnsucht wieder zurück hinter die sicheren Mauern und so weiter. Und Gott sagt, nein, nein. Seid um das Wohl der Städte besorgt, in die ich euch verbannt habe. Und betet für sie. Denn wenn es ihnen gut geht, dann geht es auch euch gut. Und gegen Luther interpretiere ich hier mal, werdet Bürger der Welt. Wo setzen wir uns ein? Für unser Dorf, für unsere Stadt. Wo beten wir für sie? Ich wohne im lippischen Exertal. 8000 Einwohner. Ich bin Mitglied im Tennisverein. Es gibt einen Sportverein mit 2400 Mitgliedern. Ich kenne den Vorsitzenden ganz gut, weil wir Tennis zusammen spielen. Ich habe höchsten Respekt vor seiner Aufgabe. Sportangebote für alle Generationen an den Start zu bringen. Jugendliche zu fördern. Geschieht alles ehrenamtlich. Habe ich höchsten Respekt vor. Ich habe Respekt vor denen, die sich im Freibadverein organisieren. Die Kommune hat das Freibad aus Kostengründen aufgegeben. Und es gibt Menschen, die sich dafür einsetzen. Ich habe höchsten Respekt vor denen, die sich bei der Tafel engagieren. Jede Woche sind sie für Bedürftige da. Ich habe Respekt vor den Kommunalpolitikern, die sich in verschiedensten Ausschüssen um lokale Angelegenheiten kümmern und einfach für Menschen da sind. Seid um das Wohl der Städte besorgt, betet für sie. Wir kennen die Geschichte von Nehemia, Mundschenk beim Perserkönig. Ich habe mir überlegt, ich weiß gar nicht, was wäre das heute für ein Typ? Was wäre die Funktion heute? Damals Mundschenk Perserkönig, heute Büroleiter bei Angela Merkel, Bodo Ramelow. Oder sprechen wir sogar mehr über die Kategorie Erdogan, Putin? Das Buch Nehemia ist faszinierend zu lesen. Nehemia wird entsandt, Wiederaufbau der Stadtmauer und so weiter. Was steht am Anfang? Am Anfang steht das Gebet. Nehemia 1, Verse 4 bis 6 und 11. Als ich das hörte, da die Not in Israel und so weiter, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und flehte den Gott des Himmels an. Ich betete, ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und ehrfurchtgebietender Gott, du stehst in unerschütterlicher Treue zu deinem Bund und zu denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Sieh mich, dein Diener, freundlich an, habe ein offenes Ohr für mein Gebet. Tag und Nacht flehe ich zu dir für die Menschen, die dir dienen, dein Volk Israel. Ach Herr, erhöre mein Flehen, lass mich doch heute Erfolg haben und hilf, dass der König mir gnädig ist. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Die abenteuerliche, ergreifende Geschichte von Nehemia beginnt mit schlichtem Gebet. Schauen wir noch kurz ins Neue Testament, 1. Timotheus 2, 1 bis 4. Das Bibelwort ist uns oft so geläufig vertraut. Überschrift, Gebet für alle Menschen. Gebet für alle Menschen. Das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Das Gebet für alle Menschen. Ich habe folgenden Vorschlag. Es ist gut und richtig, dass wir beten für uns persönlich, für unsere Familien, für unsere Nachbarn, für die Gemeinde, alles gut. Alles super. Aber lasst uns das bitte erweitern. Beten wir für unser Dorf, beten wir für unsere Stadt. Beten wir für unser Bundesland. Beten wir für unser Land, für Deutschland. Beten wir für Europa. Und beten wir für die Welt. Mikro. Und ich frage jetzt einfach mal, hat einer eine Idee, wofür wir hier in Extertal beten können? Wofür können wir hier beten in Extertal? Ja, ist unsere Nachbarin. Ich kann bei ihr ins Wohnzimmer gucken, genau. Wofür können wir noch beten? Arbeitsplätze, ja. Gibt 1, 2 Firmen, die sind richtig im Trudeln. Was noch? Für die Schulen, ja. Okay, wir beten für unser Bundesland. Wofür können wir beten? Wer kennt den Ministerpräsidenten? Wie heißt der? Hat jemand eine Ahnung? Laschet, genau, ja. Kennen wir die Regierung? Die Minister? Wird schon schwieriger, ne? Wofür können wir denn beten hier? Nordrhein-Westfalen? Oder ein paar sind aus Niedersachsen? Was sind die Themen? Ja, Bildung. Ja. Ja, okay, das wird hier schon internationaler. Verkehr wäre auch so ein Ding, ne? Die im Ruhrgebiet, ne? WDR 2 kann man nicht mehr hören. 20 Minuten Staudurchsage. So wäre auch so ein Thema. Gehen wir weiter. Deutschland. Was ist denn, wofür können wir beten? Sehr schön. Die Bild-Zeitung wird immer besser, das ist klar. Bitte? Ja, für die Regierenden, ja, genau. Und, ja. Libyen-Konferenz, ja, sind wir auch schon international. Gehen wir gleich weiter, Europa. Flüchtlingsthema. Einigkeit, Recht und Freiheit, genau. Brexit und international. Ja, genau, das ist international EU. Was sind die weltweiten Themen? Ja, beispielsweise. Ja. Genau. Das eine ist ja darüber, sich zu informieren und dazu überreden und zu diskutieren. Das andere ist es, ins Gebet zu bringen. Und das ist meine Einladung, dass ihr das tut. Auch gleich einfach mal in einer persönlichen Stille, die ich gleich abschließe, dass man eine Perspektive aufgreift, Stadt, Bundesland, Land und Gott etwas im Gebet sagt dazu. So die Einladung jetzt, einige Augenblicke der Stille, schlicht und ergreifend, irgendetwas ins Gebet zu bringen, verantwortungsvoll, etwas, was Gott vielleicht auch bewegt und was Menschen bewegt. Gott ist ein Gott für die Menschen. Wir sind still und beten für uns persönlich, beziehungsweise persönlich zu Gott. Ja, Vater im Himmel, du bist ein wunderbarer Gott. Du bist ein Gott, der lebt. Du bist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Du bist allgegenwärtig, hier und jetzt, an jedem Ort. Das ist unfassbar und trotzdem Realität, das haben wir erfahren. Davon leben wir, das macht uns aus. zu dir zu gehören, von dir geliebt zu sein. Aber es gilt eben nicht nur für uns, sondern auch für alle anderen Menschen, für alle anderen Regionen und Bereiche weltweit. Und ich bete für diesen Gedanken, für diese Perspektive, eben weltweit die Welt mit deinen Augen zu sehen und für Menschen da zu sein. Menschen, denen wir begegnen, Menschen in unserem Ort, wo wir leben, in unserer Stadt. Und wir wollen, oder ich möchte auch neu beten und denken für die Menschen in unserem Bundesland, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, wie auch immer, für unser Land. Es ist ein Vorrecht, hier zu leben. Beten auch für Europa und auch für die Themen weltweit. Danke, dass du dieser Gott bist, der hört, der da ist, der sich uns zuwendet. Amen. Amen.